Chef. Wunderschönen guten Morgen. Kommen die Mediazza? Hat mich jemand begrüßt? In der Meinung, weil ich von Rumänien, wenn wir gerade von Rumänien kommen, dass wir dann alle schon Rumänisch sprechen. So ist es nicht. Aber es ist eben der Gruß. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Darf ich gleich Grüße mitbringen? Wir waren ja auch beim Haus der Hoffnung, beim Moldovans, um aus dieser Gemeinde eine Spende zu überbringen für ein Schmetterlingskind und so weiter. Herzlichen Dank dafür von Ihnen. Ja, war so auf der Fahrt dorthin, was unser eigentliches Ziel war. Das war im CVU, in der Nähe von CVU. Dort haben wir die Gelegenheit gehabt, eine Kirchenburg zu besichtigen. Unter anderem, deswegen waren wir nicht dort, aber das war die Gelegenheit, einen dem Ort, wo wir gewohnt haben, beziehungsweise wo wir dann gearbeitet haben, gibt es jeweils eine Kirchenburg. Das ist ganz was Besonderes. Das ist nicht besonders verziert oder nicht, wie ich sagen soll. Der Ort heißt Christian, der eine, und das war ursprünglich Kossau. Das angeschrieben. Und der andere Ort, das ist Nadie, das war ursprünglich Heldau. Es waren also ganz in der Nähe von Hermannstadt ursprünglich deutsch besiedelte Orte. Ja? Und die so eine Kirchenburg, an Georg und Hedi brauche ich nichts erzählen. Manche andere haben das auch schon gesehen oder schon besichtigt. Das ist einfach massives Kirchengebäude in dem Fall, schlicht eingerichtet, das hat mir wirklich, gut gefunden. Und dann rundherum doppelte Mauer, Ringmauer, mit einem großen Innenhof, denn dorthin sind die Menschen ja geflüchtet. Man hat sie gebaut, deswegen, nachdem zweimal die Türken dieses Dorf niedergebrannt haben, damals hat man diese Kirchenburg, also die Mauer ringsherum, gebaut mit verschiedenen Türmen. Ein ganz ein besonderer Turm, wo ich bisher nie so gehört und gesehen war, der Speckturm. Ja, ein hoher Turm, mehrstöckig, innen eigentlich wohl, kann man sagen. Und da haben die Bauern dann die Vorräte, die Speckvorräte dort aufgehängt und immer am Sonntag. Und wenn Belagerung ist, dass sie ja versorgt sind, dann hat es auch einen Speicher gegeben und alles eigentlich da drinnen. Und am Sonntag nach dem Gottesdienst hat man sie dann den Speck, den man für die Woche gebraucht hat, da abgeschnitten. Die waren ja, jeder hat gewusst, wo sein Speck ist, das war auch gekennzeichnet. Und es ist sogar heute noch, es sind Würste drin und Speck, aber nicht mehr viel, sondern nur für die Touristen. Man kann dort etwas kaufen. Eine andere Besonderheit, es gehört nicht zur Predigt, aber wenn es trotzdem war, ein erkerartiger Anbau im Innenhof, da am Vorhof mit einer ganz kleinen Öffnung nur. Und da steht dort, dass das die Pestkanzel war. Denn bei Seuchen hat von dort aus, ohne direkten Kontakt, der Pastor oder Prediger, die Verseuchten oder die Betroffenen da im Innenhof damit gepredigt und ihnen eine gute Botschaft gebracht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist sehr interessant. In der Kirche drinnen ganz schlicht eingerichtet. Wir hätten Mühe, so zu sitzen. Nur Bänke ohne Rückenlehne. Aber am Altar vorn und auch in der Seite schöne grüne Samttücher mit jeweils einem Bibelspruch drauf, und auf einem dieser Sprüche steht: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir wissen, wie es weitergeht, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und genau dahin gehend wollen wir uns jetzt dann wenden. In diesem Dorf sind ab 1734, glaube ich, auch viele Leute aus dem Salzkammergut angesiedelt worden, aus Gosau, Gosern, Hallstatt und so weiter, die dort im Rahmen der Gegenreformation vertrieben worden sind. Und man hat dann gedacht, die sind so tüchtig, ist eigentlich schade, dass sie nicht im Reich verbleiben, weil die anderen sind nach Deutschland und so weiter vertrieben worden, sondern man hat sie dann wo angesiedelt, eben ganz weit weg. Kinder haben es zurücklassen müssen, wo eben schon evangelische waren, und dort hat man dann verschiedenen Tracks oder Zügen hat man dort österreichische Menschen, die sogenannten Landler, angesiedelt. Ja? Also, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und da möchte ich jetzt daran an. Und wir kommen zur Textlesung aus Titus 3. Das Wort Gottes ist ja lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Wir haben letztes Mal gehört, da war was dabei, war nicht der letzten Sonntag, da für mich als älterer Mann, sei besonnen, nüchtern und was Neues, ehrbar, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld. Und daran möchte ich auch immer wieder arbeiten, wenn ich ja schon lange im Glauben bin und ich glaube, die Hede und der Georg haben da auch noch nicht aufgehört, an diesem Ziel oder in dieser Art zu leben und zu lernen. Titus 3, 1 bis 8. Erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien zu allem guten Werk. Bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden, nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedachten, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. Soweit das Wort Gottes möchte noch beten, unser himmlischer Vater, schenke, dass dieses dein Reden uns zum Segen wird. Gib uns offene Herzen und am Boden da drinnen, der Frucht hervorbringt, der dieses dein Wort gedeihen lässt und Umsetzung kommt immer mehr und immer weiter in unserem Leben. Amen. Ja, also er beginnt, dieses Wort Gottes beginnt mit einer Art Gedächtnisauffrischung. Erinnere sie daran. Erinnere sie daran. Meine Frau erzählt mir öfter, so wenn wir in Gesellschaft sind oder untereinander mit den Kindern, frühe Erlebnisse beim Hausbauen, in der Kindererziehung, weiß ich, welche Besuche das da waren und wer schon alle bei uns gewohnt hat. Und dann sind Dinge dabei, die habe ich völlig vergessen. Die habe ich mir nicht gemerkt und erst im Gespräch dämmert es dann wieder. Ja. Und so dürfte es vielleicht da auch sein. An was will uns der Herr erinnern? An was erinnert Paulus denn? So Paulus den Titus, damit er die Christen, die Brüder und Schwestern dort erinnert. Und zwar daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit, also der Regierung, den Behörden untertan sind. Und gehorchen. Ja? Und zu allem guten Werk bereit wären und bleiben. Sie haben das schon gehört vorher und auch gewusst, aber vielleicht ist es so langsam diese Einstellung abhanden gekommen. Ist möglich. Vielleicht war der Gedanke, wir sind jetzt Christen, wiedergeboren, neu geworden. Unser Herr ist Gott im Himmel, der Höchste. Die Regierung hat mir nichts mehr zu sagen. Vielleicht hat sie das Denken breit gemacht. Vielleicht hat der eine oder andere gesagt, in meiner Bibel steht nicht drinnen, dass man auf der Autobahn in Österreich maximal 130 km/h fahren darf. Also, in meiner Bibel steht nichts, ich fahre wie ich will. Ja? Also so diese Art oder überhaupt, dieses, vielleicht hat sie das Wutbürgertum breit gemacht. Ja? alles gegen Regierung, alles gegen EU, alles gegen und so weiter. Wir müssen wissen, wenn es auch eine Notlösung ist, Regierungen sind für dieses Zeitalter und für dieses Äon überlebenswichtig. Ohne Regierung gibt es was? Anarchie. Und Anarchie ist schlimmer als wie eine schlechte Regierung. Ja, also wir sollten der Regierung untertan sein und gehorchen. Das heißt, der Straßenverkehrsordnung, den Steuergesetz, den ABGB, allgemeines bürgerliches Gesetz, dann, was gibt es da Neues? Ja, all Themen, allerdings mit einer Begrenzung. Und die dürfen wir natürlich nie vergessen. Die lesen wir in Apostelgeschichte im 4. Kapitel, wie die Regierung damals von Petrus und Johannes gefordert hat, nie mehr von Jesus zu reden, nie mehr das Evangelium zu predigen und einfach still so dahin zu leben. Und Petrus und Johannes antworten dann der ganzen Versammlung, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Selbstredend, Gott ist über der Regierung. Und immer dort, wo die Regierung Dinge verlangt, die dem Wort Gottes widerreden und widersprechen, sind wir gefordert, das nicht zu machen. Dort hört die Untertänigkeit und der Gehorsam auf, aber das in einer Art und Weise, die nicht noch schreit und noch Revolution schreit, sondern einfach diesen Standpunkt und diese Wahrheit dann klar und deutlich vertreten, so wie Petrus und Johannes da vor diesem Hohen Rat und vor diesen Regierenden. Ja. Das heißt aber, eh schon ist selbstredend, wir haben gelesen, dass eifrig wäre, Untertan und Gehorsam zu allem guten Werk bereit. Also diese Einstellung zu haben und zu behalten, auch unter dieser Regierung, in dieser Stadt und so weiter, bereit zu sein, Gutes zu tun, gute Werke zu vollbringen. Ob es eine schlechte Regierung ist oder eine gute Regierung, ich weiß nicht, auf welcher Parteiseite du stehst, ob du diese Regierung bejahst oder ob du sie nicht gewählt hast, ja, zu guten Werken und bereit sein, das kann man immer. Und das soll man immer und das dürfen wir immer. Das ist unsere Berufung. Niemand verleumden, daran erinnert er, niemand verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Also über niemand schlecht reden. Zuerst einmal. Nicht streiten, das ist doch die Jahreslosung, jaget beim Frieden nach, gegen jedermann. Gütig sein, gelinde sein, heißt es in anderer Übersetzung. Alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Und alle Menschen umfasst eigentlich auch die Regierung. Alle Menschen umfasst die neben mir und vor mir und die Vorgesetzten und die Nachgesetzten und die Weitergesetzten. Ja, also alle Menschen. Sanftmut beweisen, Freundlichkeit und Liebe. Dazu helfe uns Gott. Das wollen wir tun und da drin sollten wir bleiben. Niemand verleumden. Und dann im nächsten Vers gibt es eine besondere Erinnerung, oder an was wir uns erinnern sollen, überhaupt noch Mühe haben, mit Menschen freundlich zu sein. Also, ja, wie wir lesen, in der Zeitung zum Beispiel, oder im Fernsehen, da hören wir immer wieder von schlimmen Dingen, die Menschen gemacht haben. Und dann haben wir die Neigung zu sagen, ja, also furchtbar, ist klar, ist auch furchtbar und sowas habe ich nie gemacht und mache ich nie und wie schlecht und wie schrecklich dass das ist und diese Menschen dann verachten und hassen. Die Einbrecher, die Bankräuber, die Tresordiebe, die Drogendealer und die Prostituierten und die, ich weiß nicht, wer da alle ist. Ich habe ja da unten in Christian, so heißt dieser Ort, hat mit mir einer mitgearbeitet, der war 14 Jahre im Gefängnis in Rumänien. Ja. Und er war nicht im Gefängnis um des Glaubens willen, sondern wie er selber sagt, er hat ganz, ganz schlimme Dinge gemacht in seinem Leben. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Vielleicht hat er es in Österreich gemacht, denn er hat in Österreich einmal gelebt. Er ist 43 Jahre. Und vielleicht hat er Bank ausgeraubt, vielleicht hat er jemanden bedroht, vielleicht hat er jemanden verletzt. Ich weiß es nicht. Ja? Aber es waren ganz schlimme Dinge in seinem Leben. Und jetzt ist die Frage, darf ich und wollen wir diese Menschen verachten und auf die Seite stellen und verurteilen? Gottlob und Dank hat er erfahren, dass ein Christ ihn im Gefängnis immer wieder besucht hat. Und das ist der Grund, wieso dass er jetzt auf einem guten Weg ist. Ja? Mit Verachtung und mit Ablehnung und mit Verurteilung wäre er auf diesen guten Weg nicht gekommen. Nie. Und diese Arbeit dort bemüht sich auch um solche Menschen, die so waren. Aber jetzt kommt die Erinnerung und da werden wir vielleicht im ersten Augenblick etwas durchatmen und uns innerlich auflehnen, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid. Auch wir waren verhasst und hassten uns untereinander. Das ist eine Gedächtnisauffrischung der besonderen Art. Und sie ist nicht aufgezählt deswegen, aber unsere Vergangenheit wird uns in Erinnerung gerufen, nicht deswegen, um neue Schuldgefühle zu wecken in uns, sondern uns zu schützen vor Überheblichkeit gegenüber Menschen, die neben und um uns leben, die vielleicht schlecht, wirklich schlechte Dinge machen und gemacht haben, ja? Die aber noch nicht auf dem Weg sind, die Freundlichkeit und Gottesliebe noch nicht kennengelernt haben. Ja, und darum diese Erinnerung, wo waren denn wir? Ja, wo war ich? Ich weiß natürlich nicht, wo du warst. Vielleicht von manchen weiß ich etwas, aber von mir weiß ich viel. Und mir hat es auch zum ersten Augenblick etwas zurückzucken lassen, aber wenn man dann nachdenkt und wie ich dann so nachgedacht habe, wie mein Leben, dann muss ich sagen, ja, sicher war ich unverständig. Gegenüber, nicht wegen, weil ich nicht rechnen und schreiben habe können zu einem gewissen Zeitpunkt, sondern gegenüber dem Willen Gottes. Sonst wäre ich nie nach Lourdes gepilgert. Ich war der Meinung, das ist gut und richtig und super und das sammelt mir Pluspunkte und hilft mir und ehrt Gott. Aber in Wirklichkeit war es ein Irrweg, weil ich unverständig war. Ja, das ist nicht im Willen Gottes, diese Pilgerreisen und solche Dinge, die ich da gemacht habe. Dann Ungehorsam Gottes Gebot gegenüber. Ich habe schon als Schüler mit anderen zusammen bei Bauern Dinge gestohlen, damit wir uns Zigaretten und andere Sachen kaufen können. Obwohl ich gewusst habe, das ist Sünde, oder? Das habe sogar ich gewusst, ja. Also ich war ungehorsam. Ich weiß nicht, wo du dich da findest. Begierden und Lüsten, dienstbar. Das heißt, denen gedient. Ich möchte nicht näher eingehen. Bosheit und Neid. War ich wirklich mit Bosheit und Neid. Ich war lieber Bursch, ja, von den Nachbarn gelebt. Da war sie immer gestritten, aber okay. Bosheit und Neid. Und tatsächlich, wie ich so nachgedacht habe, wenn man mal eine Straßenbaustelle einfach beschädigt, Dinge kaputt gemacht, wir haben keinen Vorteil gehabt, einfach aus Bosheit. Ja? Bosheit und Neid. Erzählt nur Dinge aus der früheren Jugend. Früher verhasst und hassten uns untereinander. Und es mag vielleicht bei dem einen oder anderen größer und drastischer ausfallen, nur drastischer wie bei mir und bei anderen vielleicht schwächer. Aber wir waren im selben Vorwasser. Wir waren früher genau in der Richtung unterwegs. Und manche sind es heute noch. Und wenn da herinnen welche sitzen, die immer noch da unterwegs sind, die Freundlichkeit und Liebe Gottes noch gar nicht kennengelernt haben, noch gar nicht der davon wissen und einen Wendepunkt erlebt haben. Heute ist Gnadenzeit, heute ist die Möglichkeit, heute ist die Gelegenheit, genau diesen Wendepunkt zu erleben. Denn von dem redet er dann. Also wenn wir Menschen erleben oder mit Menschen zusammenarbeiten oder Menschen denen sollen, die genau da drinnen stecken, lasst uns nicht die Nase rümpfen, sondern uns erinnern, wann es uns schwerfällt, wo wir waren. Außer, genau du bist der Ausnahme, dann muss ich sagen, für dich hätte Jesus nicht kommen gebraucht. Denn du bist scheint perfekt gewesen. Evangelium hat keine Bedeutung. Es hat Bedeutung. Auch wir waren, wir, der Paulus schließt sie ein, in Titus schließt ein, die ganzen Kreter schließt ein und uns mit ihm zusammen. Auch wir waren. Aber dann, und genau dann kommt dieser wunderbare Punkt, wissen, was ist denn da anders geworden? Wissen, das geschehen. Wir hatten da was sein können, was oder werden können, was vorher nicht war. Es geht dann weiter, ich habe das so gelernt. Als aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit, heißt es in der Übersetzung, aber da heißt, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, rettete er uns. Wann ist denn die Menschenfreundlichkeit Gottes erschienen? Wann war denn das? Wann ist die Menschenfreundlichkeit Gottes so richtig sichtbar geworden? Genau, zu Weihnachten. Genau, so wie Jesus auf die Welt gekommen ist. Da ist die Menschenfreundlichkeit Gottes so richtig sichtbar geworden. Nur wir haben nicht gelebt, oder? Ja, und die Kreta haben auch da nicht gelebt zu dem Zeitpunkt, wenigstens die meisten nicht. Und trotzdem ist ihnen die Menschenfreundlichkeit erschienen. Den Gläubigen dort, sonst wären sie ja gar nicht gläubig geworden. Ja? Wann ist mir die Menschenfreundlichkeit erschienen? Wann ist sie dir erschienen? Bei mir war es der Zeitpunkt, wie ich verstanden, das Evangelium verstanden habe. Wie mir jemand erklärt hat, dass Gott mich liebt, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, dass es ein neues Leben gibt, dass es Vergebung gibt. Ja? Da ist mir die Menschenfreundlichkeit, 1972, hey, da warst du schon lang auf der Welt. Ja. Da ist mir die Menschenfreundlichkeit erschienen. Mit 22 Jahren, Gott sei Dank, ich habe sie ergreifen dürfen. Bei anderen war es jünger oder älter, egal. Jeder Gläubige kann sagen, mir ist die Menschenfreundlichkeit erschienen in der Form von Jesus Christus, der Heilige Geist hat es gewirkt in mir. Ja, wunderbar. Also als die Menschenfreundlichkeit Gottes erschien, rettet er uns. Macht er uns selig. Und das nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Also Gott ist nicht irgendein Sprichernlisten da im Himmel durchgegangen, dann hat er gemerkt, beim Karl haben wir jetzt ein Niveau erreicht. Da müsste ihm erscheinen. Du müsst ihn retten. Na, sowas nicht. Nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan haben. Bei dir war es auch nicht so. Ja? Und es wird bei keinem so sein. Sondern es war reine Gnade. Es war ein reines Geschenk. Entsprungen aus der Liebe Gottes. Dass uns jemand bekannt gemacht hat, im Auftrag Gottes, unter Antrieb des Heiligen Geistes, uns das Wort Gottes, die frohe Botschaft zu sagen. Also nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Herrn, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Also es ist ein Schöpfungsakt Gottes, es ist ein Eingreifen Gottes, indem er unsere Sünden, meine Sünden abgewaschen hat und mich neu gemacht hat. Und das ist bei jedem, der da an Jesus gläubig geworden ist, der sein Leben Jesus übergeben hat, ihn als Herrn und Heiland für Zeit und Ewigkeit angenommen hat. Ob du ist das geschehen. Bad der Wiedergeburt, Abwaschung, Neuwerden. Und dann heißt es ja, der den Heiligen Geist reichlich ausgegossen hat über uns, damit die Erneuerung, und das sehe ich als Prozess am Lebenslangen, wo der Heilige Geist, der Geist Gottes, an uns dran ist, auch durch dieses Wort, auch durch diese Predigt, auch im Bibellesen, im Gebet, dran ist, uns dahingehend zu formen, so wie es vorgesehen hat und wie es grundgelegt ist in uns. Erneuerung im Heiligen Geist. Erneuerung im Heiligen Geist. Und da darf ich drin stehen und da darf man drin stehen. Und, ja, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden. Also wir merken schon, nicht wir aus uns heraus erreichen die Gerechtigkeit, die vor Gott gültig ist, sondern aus Gnade. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Aber Gott in seiner Liebe hat uns zu sich gezogen und Jesus in seiner Liebe hat am Kreuz von Golgotha unsere Sünden und unsere Schuld getragen, damit er sie abwaschen kann, damit wir Vergebung haben können, damit jemand neu werden kann. Und so sind wir Erben des ewigen Lebens geworden. Das ist kein Lohn. Ein Erbe ist kein Lohn. Ja? Ein Erbe ist etwas, was man bekommt. Geschenkweise. Ja? 40 Jahre in einer Firma gearbeitet, ich habe dort nichts geerbt. Ich habe viele Löhne bekommen, aber weil ich Leistung gemacht habe. Aber geerbt habe ich dort nichts. Aber bei Gott erben wir das ewige Leben. Das ist die fixe Zusage und die Hoffnung, die er uns gegeben hat und gibt. Dafür verpfändet er sich. Das ist gewisslich wahr, schreibt Paulus dann weiter. Also das ist so verlässlich, das ist ganz, ganz, ganz sicher und da gibt es keine Prozentabweichung. Ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, also mit Nachdruck, mit Kraft, diese Dinge. Ah, mein Gott, nicht nur das, was wir heute in der Predigt haben, sondern schon vorher gehört haben. Der Obrigkeit untertan sein, soweit, wenn nicht gegen Gottes Willen ist, zu guten Werken bereit sein, Freundlichkeit gegenüber all den anderen Menschen und Sanftmut beweisen, dann errettet worden, verändert worden, einen Wendepunkt erlebt haben im Leben durch die Güte Gottes, durch das Einwirken Gottes. Der Wendepunkt fällt bei manchen einmal so und einmal so aus. Die Rumänen lieben scheinbar Kreisverkehre, da gibt es ganz viele. In mancher Stadt kommst du von einem zum anderen und immer ist, aber es geht immer ein bisschen vorwärts. Ja? Und da gibt es Kreisverkehre, die sind nicht größer als wie zwei Tische da. Und um die muss man ganz scharf umfahren, dann kann man wenden. Ja. Dann gibt es aber Kreisverkehre, da kannst du ganze Bauparzellen draus machen, die sind so groß, ja wirklich. Da kostet das Land scheinbar manchmal da nichts. Und so kommt man das vor, ist auch im Leben oder im Werdegang eines Christen. Manche haben eine ganz scharfe Kehrtwendung erlebt, haben stark abbremsen müssen und aber die richtige Richtung erwischt. Bei den anderen ist es eher so weit und zeitlich etwas länger hat es gedauert, aber auch ohne den Wendepunkt würden sie auf derselben Spur und in dieselbe verkehrte Richtung, die schlussendlich in der Verdammnis endet, weiterfahren. Ohne den Wendepunkt wäre kein Wiedergeburt geschehen, ja? War keine Veränderung. War gar nicht möglich. Da würde man sich selber was vorlügen. Aber dieser Wendepunkt, dieser Kreisverkehr, jeder Christ weiß um diesen Wendepunkt. Wenn du um diesen Wendepunkt nicht weißt, ob er jetzt scharf war oder unscharf, etwas länger, dann fürchte, bist du auf dem Weg, wie wir vorher gelesen haben. Ja? Auch wir waren früher. Und bist du in dem Frühjahr? Da gibt es kein Jetzt, kein Seitdem. dass Gläubige Gott loben und preisen, wenn wir sagen Halleluja. Gibt es ja früher und es gibt ja jetzt oder seitdem. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Das muss man merken. Das sollten andere merken. Wenn da gar nichts zu merken ist, ist die Frage, ob der Wendepunkt jemals gewesen ist im Leben. Ja? Aber man kann heute diesen Wendepunkt erleben, umsteuern und in eine ganz neue Richtung gehen. In die Richtung, die im ewigen Leben bei Gott mündet, in der Gegenwart Gottes, im Augenkontakt mit dem Vater, mit dem Sohn, mit einer unendlichen Zahl von zum Glauben Gekommenen, mit einem Heeren von Engeln. Ja? In der Herrlichkeit Gottes mündet dieses Leben dann. Das ist gewisslich wahr. Und dann schreibt er, nun scheinbar ist das ein Schwerpunkt im Titusbrief. Also ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Also hervortun ist was anderes als wie angeben. Ja? Mit guten Werken angeben, da liegen wir falsch. Das haben wir früher gemacht. Und das ist die Triebfeder für viele Aktionen, die durchaus gut sind. Und Gott sei Dank gibt es noch. Auch in der Welt, wie man so schön sagt. Viele Vereine, viele Hilfsorganisationen und so. Aber eben mit einer anderen Grundlage. Unsere Grundlage ist das Erleben in Jesus Christus, dieses Neuwerden, diese Erfahrung der Freundlichkeit Gottes in unserem Leben, der Vergebung, der Liebe des Neuwerdens. Also wir dürfen und sollen und darauf bedacht sein. Es ist mehr als wie ja, ab und zu ein Gedanken nur, sondern darauf bedacht sein, sich mit guten Werken hervorzutun. Geschwister, es gibt viele Gelegenheiten dazu und es gibt viele, die euch dankbar sind dafür. Und es macht das Leben als Christ reich und sinnvoll. Es ist gut und nütze für den Menschen, steht da für wen oder? Ja, für die anderen. Das sind ja auch einmal die Nutznießer dessen, so wie dieser Gefangene, ehemals Strafgefangene, 14 Jahre im Gefängnis, ist Nutznießer der guten Werke dieses einen Mannes, der ihn immer besucht hat, oder? Ja, kann man sagen. Und es nützt auch uns selber. Es nützt uns selber. Wir haben nicht das Gefühl, die Zeit zu verdrödeln, sondern wir haben das Gefühl, ja, das macht Sinn. Das macht das Leben reich. Das ist im Willen Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Beten wir doch auf. Und dahingehend führt uns dieses Wort. Es kommt dann öfter vor, am nächsten Sonntag ist die abschließende Predigt dann über den Titusbrief. Und da ist das Gutes tun und gute Werke wiederum ein Thema. Ganz von am Anfang weg, 4, 5 Mal in diesem ganz kurzen Brief, geht es immer wieder um gute Werke, die aus dem herauskommen, was Gott an uns getan hat, ja, an uns gemacht hat, was wir am eigenen Leib und Seele erfahren haben. Ja. Gutes tun, gute Werke an anderen. Dazu helfe uns Gott. Das ist mein Gebet und damit sage ich. Übrigens zu dem Thema, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, wenn sonst nicht der, der Werbung macht. Aber da gibt es ein sehr gutes Buch von Ulrich Bazzani. Kann ich empfehlen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da ist genau dieses Trennen beschrieben, diese Spannung, unser Verhältnis zu den Gesetzgebenden, zur Regierung, zu den Behörden, wo dürfen wir mit, wo nicht, wie reagieren wir und so weiter. Kann ich nur empfehlen.